Enttäuscht von Gott. Das war nur die Folge von dem, was du gesagt hast. Denn vorausgegangen war, dass sie sagte, es gibt Vorstellungen und Hoffnungen, die man begründet als Christ hat und die plötzlich sich in nichts auflösen, die einfach nicht klappen, wo man sich dann fragt, sag mal, hört Gott nicht? Mag er nicht? Ich habe doch so ein dringendes Anliegen gehabt. Oder einen entzückenden Wunsch, auch den konnte er mir doch nicht verwehren. Und trotzdem ist nichts. Für das Gespräch mit Menschen. Und jetzt kommt es völlig egal, ob das Atheisten sind, die von ihrer sowieso schon angeknabberten Überzeugung, dass es keinen Gott gibt, mit einem redet, oder auch Christen. Christen, die irgendwo in ihrem Leben eine Begründung gefunden haben, dass sie sich von Gott entfernen. Und das waren so die Erlebnisse, die manche haben und die nicht einfach einzuordnen sind. Auch im eigenen Leben, im kleinen Zusammenhang kennen wir das. Die sind nicht ohne weiteres so einfach wegzustecken, zu sagen, hey, jetzt habe ich so innerlich so, ach, was hatte ich nicht alles für gute Gedanken Gott gegenüber. Und dann, wie wenn es zerkrümeln würde. Ich glaube, dass es einer der großen Quellen ist, aus denen sich der grandiose Rückzug, sagen wir es mal, in unserer westlichen Welt vom Glauben weg bewegt. Dieser Gott, wenn es den dann gibt, der guckt ja nur zu. Den geht doch nichts an, was hier auf der Erde vor sich geht. Und noch einmal, wenn das dann verstärkt wird durch eine eigene Erfahrung, dass man ganz viel Hoffnung auf ein Einwirken Gottes, vielleicht auf den Ehepartner, ne? Endlich sollte ich der mal ändern und Gott kann das und der tut's nicht. Der tut's nicht. Und so auch in der Welt. Alles, was da jetzt momentan läuft, wir kriegen ja nicht kaum noch die Kurve. Man fragt sich, was ist überhaupt noch wahr? Das war mal früher eine relativ einfache Sache. Man konnte nachschauen und dann war das klar. Heute ist nichts mehr wahr. Alles schwimmt. Ich meine, es ist nicht nur der Putin, wenn er nur den Mund aufmacht, dann redet er von was anderem, als was die Wirklichkeit ist. Sondern es ist nichts mehr, vieles nicht mehr wahr. Man wird unsicher und sagt, Gott, du kannst doch nicht das Ganze jetzt so laufen lassen. Und manche letzte Aufgebot der Christenheit sagen, Gott, jetzt tu endlich was. Und es passiert nichts und die Enttäuschung ist da. Und dem wollen wir ein ganz klein bisschen nachgehen. Wenn Gott uns enttäuscht, und das ist eine alte Sache, das kennt ihr alle, wenn Gott uns enttäuscht, dann nimmt er uns eine Täuschung weg. Enttäuschen ist weg mit der Täuschung. Du hast da was dir vorgestellt und das war sicher richtig und auch gut und auch alles das, aber es ist nicht die Wirklichkeit. Es ist nicht die Wirklichkeit von dir, und es ist nicht die Wirklichkeit von mir. Du langst ganz woanders hin. Heb doch mal die Augen auf, guck mich doch mal wirklich an. Sind wir wieder bei dem Lied. Guck mich doch mal wirklich an. Wir finden uns manchmal wieder in einer, wie soll man das so sagen, wohlmeinenden Kritik gegenüber Gott. Gott, also in dem Fall, also sagen wir Ukraine oder Israel auch und so, in dem Fall, also jetzt ist aber die Zeit wo du was tun musst, wo du deine Herrlichkeit und deine Macht mal wenigstens in Anfängen mal zeigst, damit wir auch mal auf der Seite der Lachenden stehen, derer, die auf der Seite des Gewinners sind. Wir haben immer nur das Gefühl, wir sitzen auf der Seite der Verlierer und da ist was dran. Da machen wir es unserem Herrn ganz, ganz einfach nur nach. Sein Leben war ein einziger Verlust. Was dann hinterher aus dem wurde, ist was ganz anderes. Aber das ist das, was Gott uns, glaube ich, beibringen will. Er sagt, ich will dich enttäuschen. Ich möchte, dass du die Realität siehst, die Realität von dir und von mir. Du kannst mir Dinge sagen und du musst innerlich auch wissen, dass ich Gott bin. Und dass ich einen Überblick habe, von dem du nicht einmal zu träumen wagst. Und dass ich weiß, was du dir wünschst und was mit deinem Leben zusammenpasst, auch noch in 10 Jahren. Das können 2 ganz verschiedene Dinge sein. Davon möchte ich dich bewahren. Gott hört und Gott erhört. Aber er hat bei allem einen väterlichen Blick für das, wie es weitergeht. Er blickt darüber hinaus. Wenn ich mir so ein bisschen, ich bin jetzt in dem Alter, wo man ganz langsam mal zurückschaut, wenn ich dann zurückschaue auf mein ganzes Leben, dann muss ich sagen, es ist einfach atemberaubend, wie Gott ununterbrochen eingegriffen hat. In unglaublichen Situationen ist mir früher so mitten im normalen Leben nie eingefallen. Nie eingefallen. Hätte ich auch nicht gemerkt. Deswegen, Blick auf das, ja, schau ihn doch mal an. Also unsere wohlmeinende Kritik, dass wir Gott mal sagen müssen, also jetzt ist aber wirklich Zeit, dass du mal was tust, das kann ja auch unser eigenes Leben betreffen. Das ist eine etwas originelle Art, mit Gott umzugehen. Und ich glaube, er kann auch darüber lächeln. Aber es ist nicht unbedingt das, was uns klar macht, wo eigentlich in der ganzen Geschichte unser Platz ist. Es gab eine Frau, die im Heilungsdienst war. Manche kennen vielleicht sogar den Namen Catherine Kuhlmann. Da war das Übernatürliche natürlich. Anders kann man es nicht sagen. Also wenn da vorne 10 Leute oder 12 Leute im Rollstuhl saßen, dann konnten 8, 9 aufstehen und nach Hause gehen. Mit Jubel auf dem Herzen und dem Mund schoben die ihre Rollstühle raus. Und die Catherine ist fast in ihrer Autobiografie ist sie fast daran gestorben, kaputt gegangen, dass sie nicht sagen kann, Gott, warum denn nicht alle? Ja, warum denn nicht alle? 8 stehen auf, 3 bleiben sitzen oder so. Ha, was ist das? Hat sie nicht verstanden? Eine Frau, die sozusagen mit Gott zusammen gelebt hat, auf eine sehr originelle Art und Weise, sie war übrigens nebenbei gesagt, als Erscheinung war sie das sicherste Abschreckungsmittel für jeden guten, gestandenen Christen. Also wenn da so ein richtig frommer Evangelikaler da rein ist und diese Dame da vorne gesehen hat, hat sie gesagt, was ist das denn? Die war angestrichen, die war aufgetackelt. Das Letzte, was man sich vorstellen kann. Andre Crouch war einer der großen christlichen Musiker so in der Anfangszeit mit völlig neuen Songs und guten Songs. Und dann haben wir gesagt, jetzt geh doch mal zu der ihrer Veranstaltung. Und na gut, er hat sich überreden lassen, ist aber nicht ins Plenum, sondern oben auf die Empore gegangen, hat sich dort hingesetzt Und er hatte eine allergische Krankheit, und zwar eine hochallergische auf eine bestimmte Pflanze. Und als er sich da hinsetzte und um sich blickte, sah er diese Pflanze da drüben stehen. Und es ging auch schon los mit seiner allergischen Reaktion. Und sie da vorne betete auch für alle da, die so rum sind, nicht? Und er schüttelte sich, weil er mit der Dame nichts anfangen konnte. Und er betete auch für die auf der Empore. Und schlagartig wurde er geheilt. Er merkte, wie er wollte ja schon rausgehen. Es ging, aber er wollte dann trotzdem mitkriegen, was die da so macht. Und da muss man sagen, es war nicht sein Geschmack. Es war nicht seine Beurteilung. Die hätte dem allen entgegengestanden. Und wie viele Christen kommen mit einem bestimmten Maß an geistliche Dinge heran, die ihnen zu schaffen machen. Und wo sie dann mit Gott nichts mehr anfangen können oder riesen Fragezeichen haben. Ich kann heute nicht anders als in diesen Beispielen reden. Als ich in Hof an der Saale Jugendseelsorger war, da hatte ich einen jungen Mitarbeiter, der hatte gerade sein Abitur gemacht. Da hat meine pfarreiliche Jugendarbeit einfach traumhaft geleitet. Ich habe den Knochen geliebt, so gut war der. Und er war talentiert. Der hat seinen Urlaub schon mit 15, 16, 17 Jahren, hat er den immer verdient durch kleine Aquarelle, die er auf dem Markt verkaufte. Ich habe noch so 2 Stück zu Hause, Heiligtum. Wenn du die anschaust, sagst du, perfekt. Ich würde sagen, schon in Richtung Expressionismus, aber so dann wieder, so faszinierend als Bild überhaupt. Ja, das war eins. Dann hat er bei mir einen Kurs mitgemacht, weil ich in dem ganzen Dekanat für die Jugendlichen da zuständig war und habe festgestellt, die können nicht singen. Die singen nichts. In allen Jugendgruppen singt keiner. Und dann habe ich gesagt, das Erste ist, es muss jemand da sein, der Gitarre spielt. Und dann habe ich Gitarrekurse gehalten. Ich habe wirklich ein tolles Geschäft gehabt. Im Durchschnitt kam immer wieder eine Ladung an von Gitarren. Zum Schluss waren es so um die 80 Stück, die wir im ganzen Dekanat verteilt haben. Und dann hatten die was zum Lernen. Und er hat mitgelernt. Als ich dann Hof verließ, ein Jahr später, also 3 Jahre insgesamt, vom ersten Kurs bis da, saß der Knabe schon im Orchester des Stadttheaters in Hof und spielte Gitarre, Solo. Habe ich gesagt, ey, jetzt spiele ich 30 Jahre Gitarre. Mich hat noch keiner eingeladen, mal sowas zu machen, nicht? Okay, ich will damit nur sagen, das war der Peter Halleck. Entschuldigung, ich nehme jetzt seinen Namen. Und er heiratet dann sehr jung. Und wir hatten auch im Gebirge einige Sachen schon miteinander gemacht, ziemlich rasant. Dann eines Tages kommt die Meldung, der Peter ist krank, um nicht zu sagen todkrank. Er hat eine Krankheit, die, das haben die mir damals gesagt, 2-3 Menschen in Deutschland betrifft. Also wo die Ärzte auch nicht wissen, was sie mit machen sollen. Und zwar der innere und der äußere Kreislauf haben vollkommen unterschiedliche Blutdrucke. Das kann man sich gar nicht vorstellen, wie das steuermäßig funktioniert, aber es funktioniert eben nicht, außer dass das Herz rast bis an die Grenzen, um das Ganze noch hinzukriegen. Und da war ich dann schon in Ravensburg, da haben wir gesagt, okay, wir fahren rauf. Wir bekamen Schriftstellen. Wir haben während der ganzen Fahrt von Ravensburg nach Hof haben wir gesungen, gebetet und voller Zuversicht und Sicherheit, der Peter kommt da jetzt raus. das ist ein Zeichen Gottes, an dem die ganze Gegend nochmal, denn er war sehr bekannt mittlerweile, die ganze Gegend was von hat. Wir kamen hin, er war wie immer total gelassen und freundlich und alles das, aber man merkte ihm an, dass er gezeichnet war. Dann haben wir angefangen zu beten. Piu, piu. So richtig, jetzt muss es doch gelingen. Ne? Wir hatten eine fast Sicherheit, dass der jetzt geheilt wird. Ja, dann fuhren wir zurück, ein halbes Jahr später war er tot. Ich konnte nicht zur Beerdigung. Ich konnte nicht. Und ich habe so 1-2 Jahre gebraucht, um wieder seelisch mit ihm auf die Füße zu kommen. Also das Thema, dass man von Gott enttäuscht werden kann, ist etwas, was auch ein Stück weit in unserem christlichen Leben passieren kann. Also man sollte jedenfalls nicht überrascht sein, wenn man über manche Dinge nicht klarkommt. Warum hat da Gott nicht gehandelt? Nachdem man schon viel gelesen hat und mitbekommen hat, dass Gott eingegriffen hat, dass Gott geholfen hat. Es ist ja gar nicht so, dass wir in einer Zeit leben, wo Gott nicht handelt. Er handelt ja wirklich viel und oft. Ja, ich habe eine Erklärung gefunden, die ganz eigenartig ist. Eine ganz eigenartige Erklärung. Und zwar stammt die von Martin Schleske. Das ist also ein Geigenbauer, den ich den besten Theologen des 20. Jahrhunderts halte. Der schreibt Bücher aus seinem Leben mit dem Geigenbau und geht dann auf theologische Themen ein. So ganz nebenbei. Und man liest es und sagt sich, hey, hast du jemals Theologie studiert? Hast du das jemals so kapiert wie der? Er schreibt in einem Satz, und den lese ich jetzt vor. Das Evangelium ist keine Lehre. Boing. Sondern die Erfahrung des lebendigen Lehrers. Des lebendigen Lehrers. Und wenn wir dabei bleiben, dass wir bloß eine Lehre haben, und das ist das Zeichen von Religion, und nicht dem lebendigen Lehrer begegnen, dann bleibt alles ein Fragezeichen. Und das erklärt er dann, und dann habe auch ich sogar kapiert, und da habe ich mich gefreut, und habe mir gedacht, meine Güte, muss ein Geigenbauer kommen, um das der Theologie mal mit einem Tritt in den Hintern beizubringen? Muss das wirklich so sein? Das ist der Humor Gottes. Ich glaube, dass viele sehr einfache Menschen, die aber eine tiefe Lebenserfahrung haben, dass die näher an der Wahrheit Gottes sind, wie andere, die vielleicht schon ein paar Bände geschrieben haben oder so. Jedenfalls, das war mir eine große Lehre. Denn wenn ich Anfragen habe an Gott, warum tust du nichts, obwohl es doch im Evangelium steht, dann habe ich noch einen Weg vor mir vom Evangelium, der Lehre, zum lebendigen Lehrer. Denn mit dem kann ich über alles reden. Mit dem kann ich über alles reden. Ich kann sagen, Jesus, was ist das? Also, nimm es nicht übel, aber ich kann nicht verstehen, warum du jetzt in dem Fall nichts getan hast. Das ist mir damals nicht eingefallen. Bei mir ist die Lehre für eine Zeit lang im Untergrund verschwunden. Es war übel, mal so über ein Jahr lang hinweg auch predigen zu müssen und all das. Und in Wirklichkeit stand es mal bis da. Also von daher ist das schon mal eine ganz tolle Geschichte, wenn wir denken, wir könnten Gott auch sein eigenes Wort, die Lehre, vorhalten, um dann darauf zu pochen, dann haben wir was von Gott nicht verstanden und auch ein bisschen auch von unserer Rolle nicht. Denn wer sind wir denn wirklich? es ist manchmal schon verblüffend, wie Leute so Gott vor ihren Richterstuhl zerren wollen, um zu sagen, ja, also so geht's ja auch wieder nicht. Da bei dem Tsunami zum Beispiel, das ist mein Lieblingsbeispiel, da die 200.000 da auszulöschen, nur weil die da gesündigt haben. Das haben westdeutsche Christen sofort gewusst als Erklärung zu der Katastrophe da. Man muss sich dann sagen, habt ihr nicht kapiert, dass die da an der Grenze entlang alle ertrunken sind, mehr Sünder waren als die, die in Deutschland an irgendwelchen Straßen leben, ganz normale Menschen sind? Sind die schlimmer? Das ist etwas, was Gott verhindern will und was er uns auch beibringt, sagt, hey, bevor du irgendein Urteil über irgendeinen Menschen, dass es dem jetzt so gegangen ist, weil er das hat er verdient, ich weiß doch, was er verdient hat, soll ich mit dem reden, mit meinem Gott reden? Das sieht ganz anders aus. Zum lebendigen Lehrer, der kam mir ganz schön, die Leviten lesen. Also das fordert uns heraus, alle Fragen in Bezug auf Gottes scheinbares Nichthandeln oder Andershandeln mit ihm zu besprechen. So, ich bin heute zum ersten Mal in einen neuen Mantel hier angekommen. Und dieser neue Mantel stammt von einem Mann, der jetzt vor einem Monat gestorben ist. Und dieses Ehepaar kenne ich seit 40 Jahren. Wir hatten immer einen engen Kontakt. Und kurz bevor die diamantene Hochzeit war von den beiden, die diamantene, ja, also sie sind schon eine Zeit lang beieinander. Hat sie noch Besuch gehabt und er war noch fröhlich und alles war in Ordnung. Und ein paar Tage später macht es Kracks. Und er war nicht mehr derselbe. Und sie hatte schlimme Wochen hinter sich. Tag und Nacht musste sie ihn betreuen, weil er nicht mehr zum Bändigen war. Und das hat sie also, obwohl sie schon dünn war, nochmal 7 Kilo Lebendgewicht gekostet. So kann das einen mitnehmen. Und sie war danach völlig fertig. Also das ist die eine Seite. Aber sie hatte während der Zeit etwas, was sie mir, wenn ich angerufen habe, gesagt, ach, weißt du was, mein Gehirn ist leer. Ich sag immer nur noch, sorg du. Sorg du. Manchmal können wir nicht anders als so. Wir haben nicht den Durchblick. Wir haben auch nicht die Kraft, manches durchzustehen. Wir müssen einfach nur sagen, ich ziehe die weiße Fahne hoch, ich kann nicht mehr, sorg du. Und das ist, glaube ich, der Inbegriff von einer lebendigen Beziehung zu Gott. Ich verlasse mich drauf. Und als ich vor ein paar Jahren in einer englischen Zeitschrift ein kleines Gebet fand, habe ich mir gedacht, ach, ich wollte es immer schon mal mit euch teilen, aber jetzt tue ich es. Ihr werdet gleich merken, von wem das Gebet stammt. Guten Morgen. Können wir noch sagen. Ich bin's, dein Gott. Heute werde ich mich um alle deine Probleme kümmern. Bitte erinnere dich daran, dass ich dabei deine Hilfe nicht brauche. Wenn dich der Teufel in eine Situation bringt, mit der du nicht umgehen kannst, dann versuche gar nicht erst, die Schwierigkeiten zu beseitigen. Stecke sie einfach in die EDJEW-Box. Das heißt, etwas, das Jesus erledigen wird. Also so eine Box zu haben, da kommt's rein. Ja? Etwas, das Jesus erledigen wird. Ich kann nicht, ich weiß nicht. Entschuldige mal, ich bin einfach ein Stück weit auch zu unterbelichtet. Aber Gott weiß es. Ich werde mich darum kümmern, zu meiner Zeit, aber nicht zu deiner. Das ist auch so ein Ding, was wir haben, nicht? Wir wollen Ergebnisse haben. Jetzt habe ich einen Monat lang gebetet. Jetzt wird's aber langsam, oder? Kommt nichts. Wenn du ein Anliegen in die Box legst, dann halte es nicht fest oder versuche, es womöglich wieder herauszuholen. Das ist auch eine Kunst. Wir geben bei Gott etwas ab. Ach komm, nächsten Tag ist ja nichts passiert. Ich muss mich ja doch darum kümmern. Also geht die alte Leier doch wieder von vorne los. Also wenn du ein Anliegen in die Box legst, in die EDJEW-Box, dann halte es nicht fest und versuche es womöglich wieder herauszuholen. Beides verzögert die Lösung deines Problems. Wenn du meinst, du wärst doch in der Lage, gut mit der Situation umzugehen, dann frag mich doch bitte. Also wir sind von Gott angesehen, offensichtlich so gesehen, als auf den Dialog angewiesen mit ihm. Redet doch mit mir. Frag mich doch. Was ist da in uns drin, was das irgendwo immer wieder blockiert? Gestern habe ich einen Vortrag von der Hartl aus Augsburg gehört und da hat er gesprochen, dass in uns immer noch so ein Restposten von Rebellion ist. Ja? Nee, ich mach doch alles selber. So der Stolz, der so da ist, der sich behauptet. Ja, da ist schon noch so ein Restposten da. Und das kommt hier ganz schön deutlich zum Tragen. Wenn du meinst, du wärst doch in der Lage, gut mit der Situation umzugehen, dann frag mich bitte, ob du sicher sein kannst, dass deine Lösung die richtige ist. Mit einem Fragezeichen, also echt ein Fragezeichen, nicht so vorgespielt, ja, ich habe dich doch gefragt. Nein, schon echt, dass er auch vielleicht das andere sagen könnte. Weil ich weder schlafe noch schlummere, gibt es keine Notwendigkeit, dass du selbst nicht mehr schlafen kannst. Ist das nicht goldig? Das könnte er sein, ne? Was könnte er denn? Hey, ich bin wach, jetzt schlaf endlich. Und lass das Grübeln über das oder jenes. Wir kriegen es nicht gelöst. Ist das eine weg, kommt das nächste daher. Ist doch so. Entspanne dich, mein Kind. Wenn du mit mir Kontakt aufnehmen willst, ich bin nur ein Gebet weit von dir entfernt. Jesus, und dafür danke ich dir, dass du der lebendige Lehrer bist, zu dem wir zu jeder Zeit kommen können und dass du uns manchmal auch wirklich ins Gewissen reden kannst und tust. Ich danke dir dafür, dass wir nicht allein gelassen sind, in dieser komplizierten Welt mit allem fertig zu werden, sondern dass wir uns auf dich verlassen können. Dass wir eine Box haben, in die wir alles reinstecken können und vertrauensvoll darauf rechnen dürfen, dass du es irgendwie und irgendwann löst. Ich bitte dich, dass wir niemals mehr von dir enttäuscht sind, weil das auch etwa eine Täuschung über uns selbst ist. Befreie uns davon und lass uns mit einem klaren und offenen Blick wie dem eines Kindes zu dir aufschauen. Amen.